Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Popcorn-Culture-Folge. Liebe Freundinnen und Freunde der guten Serienkultur, liebe NetflixerInnen und Netflixer, heute liebe Apple-TV-Schauer.
Jawohl, stimmt.
Ja, wir sind wieder dabei. Mit mir hier natürlich der liebe Manu.
Hallo allerseits.
Und der liebe Jay.
Wie immer am Start. Yeah.
Yes.
Wupp, wupp. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute auf Apple TV unterwegs. Mhm. Ich musste mir tatsächlich extra einen Apple TV-Zugang besorgen.
Ja.
Das bringt dieser Podcast so mit sich, dass man irgendwann, glaube ich, alle Streaming-Plattformen am Start hat, die es so gibt.
Ja, jetzt ist ja noch Paramount dazugekommen. Die haben jetzt auch noch einen Streaming-Dienst mit leider sehr interessanten Serien. da bin ich jetzt auch schon wieder am Hadern. Apple-Serien haben wir, glaube ich, bis jetzt nur eine, wenn es mir recht ist, erst eine besprochen. Das war The Morning Show. Die lief auch auf Apple. TV, sonst ist das jetzt eigentlich so eine Ausnahme.
Ich bin ja ganz froh, dass wir mal Apple TV machen, weil ich finde, da laufen ziemlich gute Sachen. Also immer, wenn ich da in Serien reingucke, bin ich dann oft sehr begeistert, muss ich sagen. Also Servant habe ich gesehen, fand ich großartig. Eine Serie, über die ich hier ja immer noch gerne mal sprechen würde, ist die wunderschöne Apple-Serie. Ich komme, irgendwas mit Mankind. Egal.
Okay.
Komm gerade nicht drauf.
Also so, wenn dir der Titel einfällt, dann reden wir drüber.
Genau. So, aber zurück. Zurück zu unserer Serie, über die wir heute sprechen wollen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt.
Nee.
Wir haben nur festgestellt, dass wir jetzt zum Apple TV übergegangen sind. Und zwar sprechen wir heute über Shrinking. Shrinking, eine Serie, die ganz frisch am 27.01.2023 gestartet ist. 10 Folgen, eine Staffel, eine weitere Staffel wurde direkt angekündigt. Ah. Jetzt gerade irgendwie vor 2 Wochen, glaube ich, die letzte Folge gelaufen ist. Und zwar von den Machern von Ted Lasso. Bill Lawrence, Brad Goldstein und dem aus How I Met Your Mother bekannten Jason Segel,
genau.
Der in dieser wundervollen Serie auch die Hauptrolle spielt. Jason Segel zusammen mit Harrison Ford und Jessica Williams.
Ich wollte nur gerade reinkrätschen und sagen, Harrison Ford ist natürlich auch sozusagen das Gepäckstück, also das Goldstück, was so eine Serie mitbringt. Ne? Ich meine, das hat man ja nicht so oft, dass so ein Schauspieler von dem Format wie Harrison Ford in einer Sitcom-artigen Dramedy-Serie mitspielt. Also
Genau. Ich glaube, bisher hat Harrison Ford es nur in einer Serie gemacht. Und zwar ist das 1923, glaube ich, in der er auch mitgespielt hat.
Genau.
Und genau, das ist natürlich der fast unique selling point von Shrinking. Aber auch sozusagen das Team der Macher ist nicht nur durch Ted Lasso bekannt, sondern auch zum Beispiel durch die All-Time-Favorite-Serie Scrubs. Also auch von den Machern von Scrubs. Und zum Beispiel einer der Hauptdarsteller von Scrubs, Zach Braff, hat unter anderem auch bei einer der Folgen von Shrinking Regie geführt.
Genau.
Okay.
Das also da ist so ein bisschen, das Scrubs-Team steht da auch so ein bisschen mit hinter und Jay hat es gerade schon eingeführt, es ist eine Sitcom mit so einer Mischung aus Drama und Comedy, ich glaube Dramedy sozusagen, eine klassische Dramedy-Sitcom, falls man sowas so nennen kann.
Genau, aber keine Sitcom vor Publikum, ne? Wie man das so Soap-Opera-mäßig kennt, sondern eher... Wie nennt man das? Diese Sitcoms vor Live-Publikum werden ja immer mit 4 Kameras gedreht. Deswegen nennt man die, glaube ich, 4-Camera-Show. Und das ist eine typische Ein-Kamera-Show, also wo du quasi ganz normal, wie du auch einen Film drehst, die verschiedenen Einstellungen nacheinander und nicht gleichzeitig filmst. Also.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, worum geht's? Es geht um Psychotherapeuten.
Genau, wie es der Name sagt. Also Shrink, Shrink ist im Englischen ja so eine, wie sagt, bei uns würde man sagen, Seelenklempner. Voll, oder genau. Irgendwie ja. So. Das ist ja. So der amerikanische Slang-Ausdruck für Psychiater oder Psychologe. Genau. So, ich gehe zum Shrink, ich gehe zum Seelenklempner, ja.
Genau.
Und Jason Segel spielt Jimmy, einen noch einigermaßen jungen Psychotherapeuten, der seine Frau vor einem Jahr verloren hat und immer noch sozusagen unter dem Schock dessen steht, könnte man sagen, und der dann anfängt sozusagen in seinen Sitzungen aus der typischen Rolle des Psychotherapeuten, der hauptsächlich zuhört und hauptsächlich versucht, durch sein Nachfragen den Klienten dazu zu bringen, selber auf Ideen zu kommen. Irgendwann reißt ihm der Geduldsfaden, weil er es nicht mehr ertragen kann, dass die Leute ihm immer dasselbe erzählen, und dann brüllt er seine Klientin an: Jetzt verlass deinen Mann endlich! So, das ist so ein bisschen die Ausgangslage.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Stein des Anstoßes, den es braucht,
genau.
Dass die Sitcom, dass die Serie sozusagen Fahrt aufnimmt und sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln, nämlich in ganz skurrile, absurde Richtungen sozusagen, beziehungsweise so, wie man sagen würde, so sollte auf jeden Fall kein Psychotherapeut sich verhalten.
Ja, genau.
Ja, wobei, genau. Das würde ich gar nicht so sagen. Also es ist ja, ich meine, die Serie macht das, finde ich, intelligent, weil sie zeigt, dass Jimmy mit seinem Ansatz durchaus Erfolge hat, aber eben auch nicht nur. Ne? Und es gibt dann immer diese Reflexionen mit seinem Mentor, eben Harrison Ford, Dr. Paul Rhodes, der das überhaupt nicht lustig findet, was er da so treibt, also seine neuen emotionalen Techniken. Zum Beispiel fand ich es wirklich einmal schön, dass er einen Klienten quasi bis zum Date ins Restaurant verfolgt und während die Frau, mit der er sich gerade datet, auf die Toilette geht, etwas pikiert, springt er quasi auf, und der Klient wusste das nicht, und dann sagt ihm Jimmy, ja, siehst du, du machst nur eine Show, du musst ihr wirklich zeigen, wer du wirklich bist. Und dann macht der Klient das und das ändert dann sozusagen den ganzen Abend und so weiter. Also alles sehr zweifelhaft, ob man das als Therapeut so machen könnte, aber wie gesagt, die Serie thematisiert durchaus diese Zweifelhaftigkeit, aber zeigt eben auch, dass es durchaus manchmal erfolgreich sein kann, Leuten in die Kandare zu springen.
Witzigerweise, wenn ich da kurz einhaken darf, habe ich in einer Review gesehen oder gelesen, dass Apple zwei verschiedene Beschreibungen der Serie rausgegeben hat. Und in einer Serienbeschreibung wurde genau das angeteasert. Also es geht um einen Therapeuten, der zweifelhafte Methoden nutzt, um seinen Patienten zu helfen. Und in einer zweiten Beschreibung wurde das erzählt, worum es eigentlich tief dahinter eigentlich noch viel mehr geht, nämlich einfach um diesen trauernden Witwer, genau. Der in seinem Trauerprozess ist und dadurch, dass er das Gefühl hat, er kann durch andere Methoden irgendwas bewegen bei seinen PatientInnen, auf einmal sozusagen auch in einen eigenen Prozess kommt, in einen eigenen Prozess mit seiner Trauer umzugehen und vielleicht auch Schwierigkeiten, die in dem letzten Jahr in seinem Leben vorhanden waren, irgendwie mal neu anzugehen. Zum Beispiel eben das Verhältnis zu seiner, weiß ich nicht, glaube ich, 15- oder 16-jährigen Tochter, ja. Alice, die weitestgehend seit einem Jahr vermutlich auf sich selbst gestellt ist und von der Nachbarin Liz momentan erzogen wird und mit Essen versorgt wird und zur Schule gefahren wird und alles Ähnliche. Und das ist sozusagen eigentlich die Story darum ist, wie Jimmy wieder so ein bisschen zurück in sein Leben findet und die Gespräche mit seinen KlientInnen eigentlich dafür nutzt, irgendwie wieder eigene Energie für den Trauerprozess sozusagen für sich zu finden.
Ja.
Und dadurch eben aber auch Auswirkungen nicht nur für sich selbst, auf sein eigenes Leben, aber eben auch Auswirkungen auf das Leben der Menschen um sich rum hat. Sowohl Dann zum Beispiel Paul, sein Mentor, der eine, von dem du eben schon erzählt hast, Jay, aber zum Beispiel auch die andere Kollegin, Gabby, die dritte Hauptdarstellerin sozusagen im Bunde, die dritte Psychotherapeutin, die mit Paul und Jimmy zusammen in einer Praxis arbeitet.
Im Grunde könnte man sagen, eine dritte Beschreibung der Serie wäre dann, dass es eine Freundesgruppe ist, die sich im Grunde um diesen Jimmy, die Kollegen und die Freunde und die Tochter und die Nachbarn, also sozusagen sternförmig die Menschen, die sich so ein bisschen um sein Leben gruppieren. Also es wäre von daher auch ein quasi, auch wenn das Thema ein anderes ist, aber doch ein ähnliches Setting wie meinetwegen eine Serie wie Friends. Ne, wo du sozusagen dann letztendlich, weil alle diese Figuren dann eben natürlich auch ihre Päckchen mit sich bringen und die werden dann nicht nur auf der Couch, sondern eigentlich ununterbrochen während dieser Serie, ob im Supermarkt oder auf dem Sportplatz oder auf der Terrasse, also werden eigentlich ununterbrochen die Probleme, die jeder einzelne dieser sternförmigen Menschen um Jimmy herum haben, verhandelt, miteinander, gegeneinander, durcheinander.
Ja. Ich wollte noch eine Parallele ziehen, aber danach würde ich eigentlich gern von euch hören, da haben wir uns jetzt auch noch nicht ausführlich abgesprochen oder so, aber wie die Serie auf euch gewirkt hat, ob ihr die irgendwie gemocht habt, ob ihr da, was euer erster und euer zweiter Eindruck war, das würde mich so als Bauchgefühl irgendwie interessieren. Eine Parallele, die ich aber noch kurz auf die ich hinweisen wollte. Mir ist so ein bisschen vorgekommen, also die Tatsache, dass hier ein Psychologe auftritt oder ein Psychiater, der so ganz ein professionelles, klares Berufsethos hat, das ihn so eigentlich zur emotionalen Distanz gegenüber seinen Klienten verpflichtet und ihm aufträgt, Beruf und Privates ganz klar zu trennen. Und nur den anderen zu spiegeln und nichts von sich selbst preiszugeben und so. Mich hat dieses Setting und die Tatsache, dass der Protagonist diese Anlage eben dann durchbricht, hat mich sehr erinnert an diesen Film Patch Adams von Robin Williams. Mhm. Das ist so eine alte Komödie eigentlich oder auch eine Drama-Komödie eigentlich, in der er einen Arzt spielt, Robin Williams, eben genauso, der quasi aufwächst oder mitkriegt, wie dieses distanzierte und auch irgendwie objektivierte Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten abläuft und der das dann ganz bewusst durchbricht und mit den Patienten quasi zusammen eine neue Klinik gründet und auch Privates und Professionelles und so sich alles so durchmengt. Da erscheint er aber auch als sehr sympathische Figur, der eigentlich sich wirklich aufopfert, der sich das Schicksal seiner Patienten wirklich nahe gehen lässt. Und bei Jimmy ist es ein bisschen ambivalenter hier. Also er durchbricht auch diese Distanz und dieses professionelle Ethos und erzählt dann in seinen Therapiesessions mit anderen, erzählt er plötzlich von sich selbst und so.
Und seiner toten Frau.
Ja. Und so. Und einerseits offenbart er sich, macht er sich verletzlich und connectet auch mit den Leuten. Es wird aber da ein bisschen ambivalenter gezeigt, dass er dann teilweise halt auch irgendwie den Spieß umdreht und die Sache plötzlich selbst ins Zentrum rückt mit seinen Verletzungen und seiner Trauer und so weiter. Aber ein bisschen hat mich die Anlage doch noch erinnert, so an so dieses Narrativ von jemandem jetzt aus diesem, sag jetzt mal im weitesten Sinne, Gesundheitssektor, der diese professionelle Distanz zu den Klienten durchbricht und sich selbst verletzlich macht.
Ja, ist ein guter Vergleich. Sehr guter Vergleich. Wobei es bei Patch Adams, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weniger um den Wandel des Arztes ging, als eben darum, dass er nun plötzlich als Clown auftritt und lalala. Und hier wir natürlich eben als Hauptstorypunkt die Entwicklung von von Jimmy, dieser Psychiaterfigur, vor Augen haben. Und nicht nur von ihr, sondern eigentlich von jeder anderen Figur auch, die vorkommt.
Aber wie habt ihr die Serie denn gemocht? Also wie ist euch das reingekommen? Wir sind irgendwie, haben uns relativ schnell drauf geeinigt, alle haben gesehen, ja, das läuft jetzt an und irgendwie, das wäre doch noch spannend, da reinzugucken. Was hält ihr von der Serie?
Also ich fand's super. Ich fand's total angenehm zu schauen. Ich finde 30 Minuten total gut als Länge. So, das, so 10 Folgen, 30 Minuten, das kann man, wenn man es durchziehen möchte, auch an einem Tag durchziehen, beziehungsweise an zweien auf jeden Fall. Fand ich super. Mir ging es nach jeder Folge besser.
Schön.
Also witzigerweise hatte die Serie so einen leicht therapeutischen Effekt auf mich. Und nach jeder Folge dachte ich, irgendwie ist es gerade total schön und irgendwie erhellend und erleichternd. Und das, was tatsächlich in einigen Rezensionen oder in einigen Stimmen auch zu der Serie manchmal kritisiert wurde, worauf wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen, dieses sehr, sehr emotionale, sehr viel Reden über die eigenen Gefühle, manchmal auch grenzwertiges Reden oder auch grenzverletzendes Verhalten anderen gegenüber. Ich misch mich bei dir ein, du misch dich bei dir ein. Wie das da eben auch gezeigt wird und vorkommt zwischen den Nachbarn oder eben auch unter den Freunden. Fand ich, war immer auf einer Ebene, dass es irgendwie darum ging, letzten Endes, dass es allen gut gehen soll. Also es ging nie darum oder es wurde nie so thematisiert, dass es irgendjemandem Schaden zufügen soll oder es irgendwem danach schlechter geht, sondern so, ich wollte gerade sagen, alle wollen der Stadt Bestes.
Ja.
So, oder suchet der Stadt Bestes. Und alle wollen irgendwie einander nur etwas Gutes und mischen sich eben nicht mit schlechten Absichten ein, beziehungsweise reden auch so miteinander über die Gefühle und das, was bei einander irgendwie los ist, dass ich finde, dass das eine sehr realistische Darstellung ist. Natürlich ist es Sitcom und natürlich ist es überspitzt und sind die Dialoge sozusagen ein bisschen zu weit getrieben und so, aber die Themen finde ich unglaublich realistisch dargestellt. Also sei es das, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen spoilermäßig unterwegs, falls ihr die Serie noch nicht zu Ende geschaut habt oder noch nicht geschaut habt, hier jetzt Spoiler-Alarm, sei es, dass sich Jimmy dann irgendwie auf eine Affäre mit seiner Kollegin einlässt, irgendwie ein Jahr nachdem seine Frau gestorben ist, so, wo ich mir denke, so, ja, ist doch auch irgendwo realistisch, die sind sich irgendwie nah und arbeiten zusammen und das sind ist ein Mensch, der ist in der Trauer und ist vielleicht gerade irgendwie nicht ganz Herr seiner Dinge. Und das sind irgendwie menschliche Dinge, die passieren.
Und er ist vor allen Dingen ein Safe Dick.
Genau, er ist ein
Safe Dick. Oh Gott.
Genau, er ist ein Safe Dick. Genau, und das fand ich sehr heilsam. Mhm. Also so dieses Gefühl von, klar, das Setting ist vielleicht nicht ganz realistisch in dieser Verflochtenheit der Menschen miteinander, aber die Probleme, die sie haben und wie sie dann darüber miteinander sprechen, das fand ich sehr, sehr realistisch und sehr, sehr heilsam im Sinne von, ja, das passiert so oder das ist, kann auch gut für Menschen sein, wenn sie so miteinander reden können und wenn man eine Nachbarin hat, die sich voll viel in die Erziehung des Kindes mit einmischt, aber eben auch dafür sorgt, dass das Kind in diesem Jahr, in diesem Trauerjahr von Jimmy nicht komplett vor die Hunde geht sozusagen. Mhm. Und dass die Nachbarin dann auch irgendwann mal das Machtwort spricht und sagt, hey, so geht's hier gerade nicht weiter. Du hast eine Tochter, du musst dich um sie kümmern. So, also wie gesagt, das Setting ist vielleicht nicht realistisch, aber die Themen und das, was passiert und die Gespräche, fand ich sehr menschlich.
Ja, ich fand's auch sehr gut eigentlich. Also hat mir gut gefallen. Ich habe die Serie tatsächlich in 2 Tagen durchgebinged und hatte viel Spaß.
Same.
Und hatte viel Spaß dabei, sage ich mal so. Ich mochte die Charaktere, toll gespielt, schön so knurrige, knorzige, markante Charaktere, die mir ans Herz gewachsen sind, fand ich sehr gut. Die Dialoge sind fantastisch, wirklich sehr witzig und sehr pointiert. Und gleichzeitig ist das auch eigentlich mein einziger Kritikpunkt, die Dialoge, weil ich immer wieder dachte, meine Güte, so wie die über Dinge sprechen, also die sich gerade tierisch auf den Geist gegangen sind und jetzt wird sich so mit so lockeren Sprüchen versöhnt und wo man so gleich so durch die Blume eingesteht, dass man's übertrieben hat und der andere ist aber gar nicht sauer, sondern reagiert auch mit einem knuffigen, fluffigen Satz und so. Also das ging mir irgendwann auf den Zeiger, weil ich dachte irgendwie, also Leute, solche Beziehungen gibt es nicht, wo man sich so auf die Nerven geht, wie ihr euch gerade auf die Nerven gegangen seid und jetzt plötzlich sitzt man weintrinkend zusammen und klärt das durch drei Sätze. Also das fand ich ein bisschen, obwohl die Dialoge gut waren, also schön waren, aber irgendwann habe ich gedacht, ich glaube euch das jetzt nicht mehr. Ihr seid mir ein bisschen zu positiv, also zu wenig echtes Beziehungsdrama sozusagen. Mhm. Ja. Das fiel mir ein bisschen schwer, dann irgendwann zu glauben. Aber wenn man sozusagen bereit ist, das mitzunehmen und jetzt eben in Richtung Sitcom schiebt, dann ist das, finde ich, schon toll. Und ich gebe Jana völlig recht, die Themen sind stark und haben halt alle auch ein bisschen was so mit uns zu tun und auch mit der eigenen Zerbrechlichkeit und mit den Dingen, mit denen man selber in seinem Leben hadert. Wer bin ich? Wodurch zeichne ich mich aus? Wann lebe ich ein Leben, von dem ich sagen kann, das ist ein gutes Leben? Und so weiter. Und dann eben natürlich auch diese ganzen Beziehungsfragen, Eltern, Kinder, Nachbarn und so weiter. Aber ich fand das schon sehr, sehr schön. Also quasi auf eine unterhaltsame Art und Weise werden einem hier schon auch die eigenen Lebens- und Alltagsfragen nochmal positiv serviert.
Ja, so. Ja. Also mir ging's ähnlich, aber ich habe gemerkt, bei mir gibt's einen deutlichen Unterschied zwischen der unmittelbaren Einstellung oder dem unmittelbaren Eindruck der Serie und dann dem zweiten durchdachten Blick auf die Serie. Also ich habe die sehr gerne geguckt und ich habe einfach Spaß gemacht. Ich finde, es macht irgendwie Spaß, die Serie zu gucken. Es ist kurzweilig, es gibt wirklich so viele so slapstickartige humoristische Einlagen. Es ist auch ein gewisser emotionaler Tiefgang drin und so. Ich habe das gern geguckt und auf den zweiten Blick ging es mir aber noch stärker so, wie Jay das jetzt beschrieben hat, dass ich der Serie bestimmte Dinge einfach nicht mehr abgenommen habe. Mhm. Also ich fand so vom Writing her, mir war nicht ganz klar, welche Tonalität die Serie eigentlich anschlagen will. Also in welches Genre sie richtig fallen will. Manchmal, man hat eben das Gefühl gehabt, insgesamt, sie will so ein halbwegs realistisches Bild menschlicher Interaktionen zeichnen. Und dann gab es aber immer wieder so Momente, wo das einfach so over the edge war, dass es dann eben doch eher für mich dann in ein anderes Genre fällt. Oder dass ich, also wisst ihr, zum Beispiel, also gerade die Anfangsszene, als man Jimmy kennenlernt, das ist ein Typ, der ist so Vorort-Gegend in einem ansehnlichen Haus mit Pool und so obere Mittelklasse, sehr spießige Verhältnisse eigentlich so, also halt gehoben spießige Verhältnisse, so ganz bürgerlich oder gutbürgerlich und so. Und dass der jetzt in der Trauerzeit um seine Frau, dass der dann morgens um 3 Partys macht mit Prostituierten und Koks-Konsum und Drogen und irgendwie nachts um 3 laute Musik hört und so.
Und die Nachbarin nicht die Polizei ruft, sondern sich quasi verständnisvoll zu ihm stellt und ihm ins so auch mit einem Wortwitz ins Gewissen redet, das ist schon ein bisschen
ich hab Ich hab einfach, das ist jetzt eine der Szenen, das ist effektvoll fürs Fernsehen, aber ich habe ihm das, je länger man ihn kennengelernt hat in der Serie, desto weniger habe ich ihm das abgenommen. Warum soll der Typ jetzt mit diesem spießigen Hintergrund mit zwei Prostituierten nachts Drogenpartys feiern?
Ich glaube, genau das ist es. Also diese selbstgemachte Ironie in zum Beispiel dieser Szene. Also, dass er da sitzt und eigentlich, er hört laut Musik, aber was hört er für Musik? Er hört Billy Joel und spielt dazu Luftpiano. Also nicht Luftgitarre, sondern Luftpiano. Und hat da zwei Frauen in seinem Pool, wo er nicht mal die Namen weiß. Und man genau erahnen kann, dass das irgendwie so eine Situation ist, die irgendwie aus so einer Verzweiflung heraus entstanden ist. Weil er sich selbst irgendwie eigentlich nicht zu helfen weiß gerade und sich vielleicht in der Reflexion darüber auch selber total absurd in dieser Situation vorkommen würde. Also,
ja.
Ich weiß, was du meinst grundsätzlich mit dieser Szene. Je länger man ihn kennenlernt, desto mehr entwickelt er sich natürlich auch und desto mehr denkt man auch so, das passt irgendwie eigentlich überhaupt nicht. Aber genau das ist es ja eigentlich, dass sein Verhalten gefühlt zu dem Zeitpunkt gar nicht zu dem Menschen passt, zu dem er sich nachher entwickelt oder auch zurückentwickelt sozusagen.
Ja, also witzigerweise habe ich einfach meine größte Mühe in der Serie genau an dem Punkt, an dem ich der Serie gewisse psychologische Dinge wie nicht abnehme. Ich denke, wieso psychologisch Leute von diesem Schlag Mensch, die trauern nicht so, wie er das tut. Oder auch, du hast das jetzt ja die Katze schon aus dem Sack gelassen, er kommt ja dann mit dieser Gabi zusammen, beziehungsweise hat mit ihr ein sexuelles Verhältnis und so wie die Gabi gezeichnet wird, ist er einfach von ihrem Beuteschema derart weit weg, dass ich fand das völlig unrealistisch, dass die zusammen in der Kiste landen. Das habe ich irgendwie, ich habe gedacht, was, ich habe ihnen das haben sie mir einfach schlecht verkauft. Ich habe ihnen das nicht abgenommen. So. Das, und an einer Stelle, um das noch zu sagen, das ist mir auch aufgefallen, ist jetzt auch ein kleiner Spoiler vielleicht. Er berät ja hat eine Frau in Behandlung, die in einer missbräuchlichen Beziehung lebt und sagt ihr dann an einer Stelle so quasi, sie soll da ihren Alten von der Klippe stoßen. Und die macht das dann ja auch tatsächlich. Und das ist ja, das war auch so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, what the fuck? Es gibt ja Serien, die so ein bisschen, weißt du, so schwarzer humormäßig, wo so Zeugs wirklich passiert. Aber in dieses halbwegs realistische Setting hat das wie nicht gepasst. Da habe ich gedacht, ja, aber Leute, die kann ja jetzt nicht, die kommt ja ins Gefängnis oder was soll das jetzt? Weißt du, so da habe ich das Gefühl gehabt, die waren sich nicht so richtig sicher, in welchem Genre sie die Serie unterbringen wollten oder so.
Ja, oder sie haben ein bisschen dann mehr auf Effekt gesetzt als auf Glaubwürdigkeit. Aber ich finde, an anderen Stellen macht die Serie das dann durchaus wieder wett mit der Glaubwürdigkeit. Also ich finde in weiten Teilen das schon nachvollziehbar. Ich finde auch Jimmy ist dann, wenn man mal diese allerersten Situationen abzieht, wie er sich dann entwickelt als jemand, der echt bemüht ist, irgendwie wieder Beziehungen zu seiner Tochter zu finden, aber halt natürlich auch ein Chaot ist und irgendwie das auch nicht so gut hinkriegt und so. Und wie das geschildert ist, das fand ich schon sehr stimmig und auch irgendwie einigermaßen, oder das fand ich echt so, da konnte ich ganz gut anknüpfen.
Die Tochter finde ich großartig gespielt. Also das finde ich echt super. Und Harrison Ford auch so dieser. Der hat nicht sehr viel Text, ist aber auch so eine richtig hölzerne, knurrige Person. Und ich finde, das spielt er schon sehr glaubwürdig.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf den Trauerprozess sozusagen von Jimmy gehen. Weil das, was ihr jetzt so ein bisschen dargestellt habt und die unterschiedlichen Szenen, insgesamt geht es ja einfach sozusagen um seinen Trauerprozess. Und relativ, glaube ich, am Anfang, zweite oder dritte Folge, hat er ein Gespräch mit Harrison Ford, der ja so ein bisschen sein Mentor ist, beziehungsweise die auch so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung zueinander haben, wenn Harrison Ford es denn zulässt.
Ja.
Auch so ein Running Gag zwischen den beiden, dass Jason Segel als Jimmy immer mehr will und Harrison Ford als Paul immer immer ihm weniger gibt, immer nur so die Brotkrumen zuwirft.
Die verweigerten Umarmungen.
Die verweigerten Umarmungen, die väterlichen Brotkrumen. Ich gebe dir Tipps und sag dir, was du scheiße machst, aber eben auch mehr nicht, sozusagen. Und ich glaube, es gibt, ich glaube, zweite oder dritte Episode gibt es so ein Gespräch, wo Jimmy dann von seinem Trauerprozess spricht und Paul dann sagt, du trauerst nicht. You're just numbing. Du schiebst es nur weg, sozusagen, momentan. Ja. Und ich glaube, das auch so ein bisschen so ein Auslösergespräch ist, zumindest anteilig, was in Jimmy dann zum Verstehen führt, von wegen, ich habe ein Jahr lang eigentlich Dinge weggeschoben.
Ja.
Er dann jetzt sozusagen in diesem Trauerprozess erstmal der Trauer Raum gibt oder dann erstmal anfängt, vielleicht auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen und irgendwie in gefühlt, so wie es dargestellt wird, das erste Mal seit einem Jahr Trauerprozess in so eine Aktivität kommt oder in eine Selbstwirksamkeit wieder, die dann eben auch manchmal total schief läuft und total verquer manchmal ist und wo man so denkt, so ja, weiß ich jetzt nicht, Jimmy, ist jetzt nicht so klug, aber genau, so dieser Stein des Anstoßes und eben aber mit diesem Trauerprozess dann eben auch Dinge in Gang gesetzt werden. Und dann gibt es noch eine, ganz kurz noch eine witzige Szene, wo es auch dann nochmal darum geht, wie Trauer gestaltet oder verarbeitet werden kann, wo Paul sich dann dazu äußert, Harrison Ford, und dann sagt, einmal am Tag gibt er sich 15 Minuten und hört einfach den traurigsten Song, den es gibt, 15 Minuten lang und lässt dann alles raus und heult dann einfach 15 Minuten lang und danach macht er den Song aus. Und dann geht's weiter. So, also wo man denkt natürlich, das muss nicht zwingend funktionieren und ist auch vielleicht überhaupt gar nicht realistisch. Aber damit spielt die Sitcom ja oder spielt die Serie ja einfach.
Wobei auch schön
wie
ist,
absurd Trauerprozesse sein können und welche unterschiedlichen Methoden für die Menschen eben funktionieren oder auch nicht funktionieren und dass eben auch jeder seinen eigenen Weg beschreiten muss und der eben dann manchmal ein bisschen linearer ist und manchmal überhaupt nicht und es eben Hochs und Tiefs gibt und da aber eben auch kein richtig oder falsch oder keine eindeutige Art und Weise, wie es für jeden funktionieren muss.
Wobei auch schön ist, finde ich, bei dieser Geschichte, wie unterschiedlich das gezeigt wird, ne? Also mit dieser Methode 15 Minuten diesen Song hören und du siehst Harrison Ford, wie er auf seinem Sofa sitzt und da läuft dieser Song und er starrt einfach nur in eine Ecke des Raumes, keine Träne, läuft ihm übers Gesicht, gar nichts. Und dann siehst du später Jimmy, nachdem Harrison Ford ihm diesen Tipp gegeben hat, auf seinem Fahrrad und er macht nichts anderes als nur heulen die ganze Zeit, so dass er dann quasi fast einen Unfall produziert oder sogar tatsächlich einen Unfall produziert. Und das fand ich dann auch wieder sehr schön, sozusagen diese unterschiedlichen Typen einfach.
Genau, aber das ist ja sozusagen nur ein dargestelltes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Trauerprozesse eben ablaufen können. Und ich glaube, sogar bei seiner Tochter sieht man es auch kurz angeschnitten. Ja. Nicht direkt, welchen Song sie hört oder sowas, aber du siehst sie in der Szene, wo deutlich ist, sie macht jetzt auch gerade das 15-minütige Ritual.
Was ich aber ganz auch stark fand an der Serie, sozusagen gerade was den Trauerprozess angeht, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das ist, aber es ist bestimmt schon vierte, fünfte oder sowas. Die verstorbene Frau von ihm wird ja immer so, wie das in solchen Situationen ja schnell ist, auf so einem Podest erzählt. Ne? Das war die beste Mutter und die beste Frau und immer tolle Gespräche unglaublich schön. Und dann gibt's eben diese eine Folge, wo dann irgendwie rauskommt, dass die beiden tatsächlich Eheprobleme hatten. Auch quasi kurz vor ihrem Tod er sich eigentlich gar nicht mehr sicher war, ob sie ihn überhaupt noch liebt und so.
Ja.
Und das auch nicht gelöst werden konnte, weil sie dann verstorben ist. Sie ist ja durch einen Unfall verstorben und nicht durch eine Krankheit oder so. Also es kam sehr, sehr plötzlich und so. Und das fand ich sehr, sehr gut und sehr stimmig, dass die Serie sowas thematisiert. Also quasi nicht so tut, als jetzt du musst das einfach nur, du musst durch die Trauer durch und dann ist dein Engel auch wieder da, sondern der Engel ist eben auch nicht nur ein Engel, sondern das war auch. Also auch die Beziehung hatte ihre Höhen und Tiefen und ihre Schwierigkeiten. Also die haben nicht erst mit dem Sterben von jemandem angefangen. So, und das fand ich sehr mutig und irgendwie, das fand ich sehr echt.
Und da auch sozusagen interessant, das Verhältnis vom Trauerprozess des Vaters und dem Trauerprozess der Tochter und auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Mutter sozusagen von Vater und Tochter. Ich erinnere dann, ich glaube, das ist in einer ähnlichen Folge, die Szene, in der er anfängt, ihre Sachen aus dem Schrank zu nehmen und einfach mal irgendwie beiseite zu packen. Und er dann aber merkt und sagt ihr das am Ende auch so, die Tochter, sie ist einfach noch nicht so weit und das ist voll okay, dass sie noch nicht so weit ist. Und er gibt ihr dann einfach ihre Sachen und sie zieht dann zu der Hochzeit, die am Ende gefeiert wird, die Schuhe von der Mutter an, mit denen sie sich immer so sexy gefühlt hat oder wie auch immer. Und dass die beiden sozusagen das auch lernen und das wird auch, finde ich, sehr, sehr schön gezeigt in der Serie, dass die beiden lernen, mit den unterschiedlichen Trauerprozessen des jeweils anderen irgendwie behutsam umzugehen. Sei es eben, dass der Vater, dass Jimmy dann seiner Tochter irgendwie nachher die Sachen wiedergibt. Oder auch, dass sie, die Tochter, dann zu dem gemeinsamen Musikritual irgendwie dann wieder dazukommt oder dann irgendwie mal das Essen holt und sie dann zusammen mit ihm zusammen essen will. Also, dass sie so merken, wir sind unterschiedlich unterwegs und wir brauchen unterschiedliche Dinge, aber wir versuchen trotzdem irgendwie das gemeinsam hinzukriegen und dass wir jeder den anderen irgendwie auf dem Weg dem anderen so begegnet, wie es für denjenigen gerade gut ist. Und das finde ich sehr schön und sehr behutsam dargestellt, einfach auch mit und auch die Kombination von Jason Segel und der Schauspielerin von seiner Tochter irgendwie, dass die auch
Lukita Maxwell.
Genau, Maxwell, ich wusste nur den Nachnamen. Genau. Aber dass die auch eine gute Kombination und das schön miteinander darstellen, finde ich.
Ja, insgesamt ist die Serie sicher ein Beispiel für auch eine sehr stark psychologisierte Welt, in der wir leben oder Gesellschaft, in der wir leben.
So, was für eine schöne Überleitung.
Das ist eben ein Thema, das mich schon auch beschäftigt im Blick auf die Serie und ich finde die Dialoge, die werfen das auch ab, wie man, also es ist, wie auch über intime Dinge geredet wird, über Sex gesprochen wird, über Gefühle und so, außer der Figur, die von Harrison Ford gespielt wird, der eben sehr, sehr reserviert und distanziert ist, sind alle anderen Figuren eigentlich mehr oder weniger frei, sich mitzuteilen oder öffnen sich im Verlauf der Serie zumindest und geben Einblick in ihr Seelenleben, in ihr Innenleben und so. Und das Ganze spielt ja eben auch in einem psychotherapeutischen Setting. Und ich finde das noch spannend, dass jetzt, und das ist ja nicht die einzige Serie, die dieses Thema aufnimmt oder in dieser Welt von Psychotherapie und Psychologie spielt. Ich finde das interessant, weil das schon auch ein Stück weit ein Massenphänomen irgendwie geworden ist. So diese Freiheit, die Menschen haben, therapeutische Hilfe oder Begleitung in Anspruch zu nehmen und auch die Entstigmatisierung, die auch stattgefunden hat, zumindest auf weiten Strecken. Es gibt ganz sicher noch Milieus und Subkulturen in der Gesellschaft, in der man immer noch so das Gefühl hat, das ist ein Eingeständnis von Schwäche oder von quasi dem nahenden Zusammenbruch, wenn Leute dazu stehen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber auf weiten Strecken, würde ich sagen, ist das sehr normalisiert. Es ist in gewissen Kreisen sogar schon fast ein bisschen fancy und modisch zu sagen, ja, das muss ich mit meiner Therapeutin dann besprechen und so. Das ist so, das gehört schon fast zum guten Ton. Wer etwas auf sich hält, der hat ein Fitness-Abo und eine Therapeutin oder so. Ich finde es einfach interessant, weil das vor 50 Jahren wirklich noch ganz anders war. Das war sehr stark pathologisiert. Mhm. Also das ist hier echt, also kurz bevor du zur Klinik gehst oder von der Brücke springst, öffnest du dich mal einen Therapeuten.
Ich kann es total mitgehen, was du sagst. Zwei Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Zum einen sehe ich das auch, was du sagst. Das wurde in Teilbereichen auf jeden Fall entstigmatisiert. Ich würde aber trotzdem nach wie vor sagen, dass es ein Bereich ist, wo es entstigmatisiert ist, der nur im Privaten ist. Also in jedweder Form von Leistungs- oder kapitalistischem Kontext oder Leistungsgesellschaft ist es noch nicht entstigmatisiert oder auch in Berufskontexten ist es nach wie vor, glaube ich, stigmatisiert oder schwierig. Es ist jetzt nicht so, wie ich sage, ich habe mir ein Bein gebrochen und konnte deswegen ein halbes Jahr nicht arbeiten oder zwei Beine gebrochen oder wie auch immer so. Da würde ich nach wie vor sagen, dass es immer noch nicht ganz vorurteilsfrei ist. Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Es wird geöffnet, es wird darüber mehr gesprochen, was auch total gut ist. Und das Zweite, was ich sagen wollte, fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Ich habe noch einen Gedanken dazu. Ich habe deinen zweiten Gedanken. Ich wollte dazu sagen, naja, kein Wunder, dass das heute normaler ist, weil die Leute haben ja die Beichte nicht mehr. Also das, was du früher sozusagen in der Kirche losgeworden bist, loswerden konntest, in einem Beicht- oder seelsorgerlichen Setting, dafür braucht es jetzt halt eine säkulare Variante. Und ich würde ja auch sagen, die Psychologie ist dann auch, hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sozusagen dieser religiöse Ort, wo du deine Dinge losgeworden bist, dass der nicht mehr so benötigt wird, sage ich jetzt mal. Ne? Also das eine bedingt das andere irgendwie ein Stück weit auch. Aber zumindest würde ich schon sagen, dass das dass die Therapiesitzung sozusagen eine säkularisierte Form von einem Beicht- oder Seelsorge geschehen ist irgendwie. Zumindest auch. Also natürlich, wenn es gut läuft, auch ein bisschen mehr, weil da ja dann hoffentlich auch Know-how und Ausbildung und und eine also verifizierbare Schule dahinter steht, mit denen der Psychiater arbeitet, so, ne? Oder der Psychologe. Genau.
Ich habe meinen zweiten Gedanken wieder. Und zwar wollte ich sagen, dass du hast ja gesagt, dass es vor 50 Jahren noch überhaupt gar nicht so thematisiert wurde. Ich denke aber auch, dass vor 50 oder 60 oder sagen wir 70 Jahren die Menschen einfach gesellschaftlich noch ganz in anderen Strukturen gelebt haben, in viel engeren Strukturen. Die Familienmodelle waren viel klarer vorgegeben und auch sozusagen Arbeitssituationen waren viel klarer vorgegeben. Es war nicht Pursuit of Happiness, sondern Pursuit of Security, wollte ich gerade sagen, sozusagen. Es ging um Sicherheit, es ging um die Erhaltung der Familie. Also es waren ganz, ganz andere Werte vorhanden sozusagen. Und ich glaube auch, dass die Werte vor 50 bis 70 Jahren so prägnant waren im Alltagsleben, dass man, also dass es hat ja gebraucht, bis man zu so gesellschaftlich aufgestellt ist, wie wir es jetzt sind. Wir sind hochreflektiert, schauen, was sind unsere Werte, haben alle irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse, die wir auf unterschiedlichste Art und Weise befriedigen wollen, haben uns selber aus drei verschiedenen Perspektiven gefühlt wahrgenommen. Also ich glaube einfach, dass wir uns als Menschen auch so viel weiterentwickelt haben, dass die Probleme, die wir jetzt haben, auch in der Selbstwahrnehmung oder auch in Bezug auf Depression oder andere Mental Health Issues sozusagen, dass die vielleicht als solche vor 50 bis 70 Jahren gab, aber A, nicht thematisiert wurden, beziehungsweise B, vielleicht auch gar nicht so viel Raum eingenommen haben, weil die Menschen in ganz anderen Systemen gelebt haben, die diese Probleme vielleicht gar nicht so sehr zugelassen haben.
Ja, aber was ich sozusagen spannend finde an einer Serie wie Shrinking, die macht ja irgendwie auch so einen Trend auf, ne? Quasi, dass in jedem Gespräch, was du in dieser Serie hörst, früher oder später öffnet sich derjenige und spricht dann auch über seine Macken und über die Dinge, die er nicht gut macht und sein Fehlverhalten und irgendwelche Sachen und irgendwelche psychischen Knäckse, die er oder sie hat und so. Da ist ja so ein, ne, wir haben heute ja sozusagen den Ruf nach Authentizität, ne? Das ist ja so ein Ding, jeder soll möglichst authentisch sein. Und jetzt meinetwegen in den 50, 60er Jahren, da war Präsentation alles.
Voll.
Sozusagen. Da ging es darum, dass du sozusagen zeigst, dass du es geschafft hast. Da ging es darum, dass du in den Konventionen dich bewegst und merkst und die Leute sehen, dass du ein Teil dieser Gesellschaft bist und eben auf der Gewinnerseite stehst.
Ja.
Da konnte man natürlich nicht über solche Sachen reden, aber heute ist uns irgendwie klar, zumindest zeigt so eine Serie eine starke Sehnsucht dahin. Nein, der Eisberg ist viel größer als die Spitze. Also das, was wir sehen, ist nie das, was wirklich da ist. Und man wünscht sich sozusagen auch an die Unterseiten seines Eisberges oder der anderen Eisberge heranzukommen und die teilen zu können und darüber ins Gespräch zu kommen und eben echt zu werden und so weiter.
Mhm.
Auf der anderen Seite, das hatte ich ja im Vorgespräch gesagt, finde ich es dann total spannend, dass wir dann so eine Gleichzeitigkeit haben von so einem Instagram Mode, wo es eigentlich immer nur darum geht, zu zeigen, was für ein geiles Leben man hat. Und quasi die Macken, die man vielleicht mal offenlegt, dann auch nur in einem Setting, wo man sagt, aber jetzt habe ich es geschafft. Früher, da habe ich mal gestohlen. Ich sage jetzt mal irgendwie platt. Aber heute lebe ich so und so. Ne? Also es geht, finde ich, in diesem Social-Media-Kontext in der Regel darum zu zeigen, was für ein geiler Typ du bist. So. Und gleichzeitig macht so eine Serie, und das ist ja nicht das erste, ist nicht die erste Serie, die sowas macht, das Bedürfnis auf, eben unter den Eisberg zu gucken, also auch die Unterseite anzuschauen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Was denkt ihr, woran liegt diese Gleichzeitigkeit? Also was sagt uns das?
Ja, also ich hätte das zuerst einfach auch mal stark gemacht, also als du da angefangen hast, mit dem das Bedürfnis unserer Zeit zu artikulieren, sich auch zu offenbaren und Schwächen zu zeigen und so, hätte ich auch gerade gesagt, ja, aber eben, es gibt diesen Social Media Hype, der doch sehr, sehr stark auf Selbstdarstellung ausgerichtet ist und eben gewisse unschönen Seiten des Lebens entweder strategisch abblendet, genau. Oder man könnte ja auch sagen, wir sind schon eigentlich ein Stück weiter in der Entwicklung. Es ist ja nicht mehr nur so, dass auf Instagram oder für die Älteren auf Facebook oder auf TikTok oder so jetzt nur einfach die schönen und lustigen Seiten des Lebens abgebildet werden, sondern es gibt ja immer mehr Leute, die auch ganz eben auch Influencer, die dann da ihre seelischen Zusammenbrüche filmen und so, teilweise auch in einer Form des Oversharings oder des irgendwie der Selbstoffenbarung, die auch irgendwie dann fast schon peinlich berührt oder irgendwie zu viel offenbart oder so. Das Problem, also grundsätzlich finde ich das schön, wenn die Social-Media-Kultur irgendwo ganzheitlicher wird und Leute sich trauen, auch ihre Zweifel und ihre schwierigen Stunden zu teilen. Das Problem ist halt, es ist dann bedingt durch das Medium auch schon wieder performativ instrumentalisiert. Also es ist ja dann so, dass gewisse Influencer halt am meisten Klicks machen mit jenen Videos, in denen sie ihren seelischen Zusammenbruch dokumentieren. kommentieren oder weinend sagen, wer jetzt wieder alles über sie hergezogen ist und wie fundamental sie das jetzt trifft. Und das ist dann, das hat dann eben immer auch wieder diese Ambivalenz. Einerseits steht man zu seiner Verletzlichkeit und seinen Gefühlen und so, und andererseits verwurstet man ja das Ganze schon wieder, um sein Social Media Profil zu pushen. Also das ist spannungsvoll.
Ich glaube, die Ambivalenz ist aber auch, liegt aber auch in den Bedürfnissen der Konsumenten. Mhm. Und zwar natürlich möchte ich sehen, dass Leute irgendwie ihr Leben auf die Reihe bekommen und irgendwie schön aussehen und viel Sport machen, weil das ist natürlich irgendwo auch ein Vorbild für mich. So, ich sehe was und denke, oh, das ist irgendwie ein Vorbild, das finde ich spannend. Da ist jemand, der sich motivieren kann, 7 Tage die Woche Yoga zu machen. Wäre doch cool, wenn ich das auch hinkriege, weil mir tut es vielleicht gut und ich habe ein Vorbild und ich sehe das und es tut mir gut, also eifere ich dem nach. Gleichzeitig, bei aller Kritik, die du geäußert hast, die ich total richtig finde, Manu, gleichzeitig ist es natürlich für mich auch total schön, schön in Anführungszeichen, zu sehen, hey, das sind aber auch Menschen und die haben auch ihre Zusammenbrüche und die kriegen auch Sachen nicht geschissen und die haben auch Probleme mit Bürokratie, Mist, wie auch immer. Und genau, bei aller Kritik, die du anmerkst, trotzdem tut es gut, dann sozusagen auch auf einem Social-Media-Kanal irgendwie mal zu sehen, hey, bei der Yoga-Tante, die 10 Posts irgendwie die Woche macht, ist ein Post dann auch irgendwas, der irgendwie deutlich macht, sie kann in dem Bereich vielleicht ein Vorbild für mich sein, aber in vielen anderen Bereichen ist sie irgendwie auch nur ein Mensch, der irgendwie seine Sachen nicht auf die Reihe kriegt oder gerade in der Trennung steckt oder gerade irgendwie einen Mental Breakdown hatte oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube, die Bedürfnisse, die wir sozusagen auch auf solche Persönlichkeiten projizieren, sind halt auch ambivalent. So, ja. Es liegt beides in uns, das Bedürfnis danach zu sehen, jemand hat es irgendwie, kriegt es auf die Reihe, und gleichzeitig die Erleichterung, wenn ich sehe, nee, jetzt doch nicht, und deswegen muss ich mich nicht so schlecht fühlen, weil ja, genau, alle anderen haben dieselben Probleme. So, ja, ja, ist ja einfach so. Also zum einen zu sehen, dem kann ich nacheifern, und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, ich muss dem nicht nacheifern, nicht in dem Maß, weil irgendwie auch die Person sozusagen scheitert, beziehungsweise die ihre Probleme hat, mit denen sie am Struggeln ist.
Was mich ein bisschen bei Shrinking genervt hat, genau in diesem Kontext, ist, dass die Zielrichtung ist, zwar alle haben ihre Päckchen und ihre Verschrobenheiten, und wie gesagt, sie reden dann da auch drüber und teilen das miteinander und da. Aber die Zielrichtung ist in dieser Serie immer auf, ja, und dann löst man das irgendwie. Mhm. Also, und vielleicht nicht alles sofort, aber es geht in eine Richtung, wo man die Dinge besser auf die Reihe kriegt. Und sei es nur ein bisschen und so. Und das ist ja irgendwie auch ganz schön, wenn man das sozusagen als Mensch anstrebt und so. Ich find's nur völlig unrealistisch, weil verdammt nochmal, manche unserer Macken kriegen wir halt nicht weg. Voll. Und manche unserer Gestörtheiten, also meine Frau sagt immer gerne, wir alle haben einen Knall, und das stimmt. Manche unserer Knälle, die kriegen wir nicht mit ein paar lockeren Sprüchen und einer Umarmung und einem Erlebnis, wo mir jemand sagt, komm, du wirst das, probier's doch mal so und so, kriegen wir nicht auf die Reihe. Ja. Und das nehme ich der Serie ein bisschen übel, dass sie da mir zu locker flockig mit solchen Dingen umgeht und so tut, als sei das alles, als sei letzten Endes, ja, wir sind schon alle schwach, aber am Ende feiern wir alle miteinander immer Feste, ja, und liegen uns in den Armen, und dann ist das doch alles, wird das doch alles wieder gut. So, und manches wird einfach nicht gut. Und manche Probleme sind halt nicht so easy peasy wegzueiern, wie das da in der Serie rüberkommt. Das fand ich ein bisschen schwach. So, aber genau, also an sich freue ich mich drüber, dass die Serie die Erlaubnis gibt, Schwächen zu haben.
Ich habe ein ganz passendes Zitat, das ich gefunden habe in einer der Rezensionen zu dem, was du gerade gesagt hast. Auch, glaube ich, mit einem leichten Hauch Ironie da drin. People are beautiful in their brokenness. So let's all lean on each other and tolerate one another's shortcomings and share our gorgeous, messy healing journeys with everyone we know.
Ja, genau.
Ja, okay.
Also wir sind alle wunderschön in unserer Gebrochenheit, deshalb kümmern wir uns alle umeinander und tolerieren unsere ganzen Knälle, unsere ganzen Probleme und teilen miteinander unsere wunderschönen Heilungswege mit allen, die wir kennen, weil dann wird's schon gut. Wenn wir nur alle untereinander uns helfen, dann ist doch jedem irgendwie geholfen und dann wird bestimmt auch am Ende alles gut. Aber, Spoiler, das wird's ja in der Serie am Ende auch nicht. Können wir kurz über den Cliffhanger? Also
ja gut, den Cliffhanger hat der Manu ja schon verraten eigentlich.
Also im wahrsten Sinne des Wortes Cliffhanger mit der Patientin, die dann sozusagen ihren Mann als letzte Szene der Serie vom Cliff stürzt sozusagen. Wo vorher alle zusammen getanzt haben und man denkt, ach jetzt wird irgendwie doch alles gut, alle tanzen, alle sind glücklich. Jimmy sagt zu seiner Tochter, du siehst aus wie deine Mutter, sie trägt die Schuhe als Erinnerungsstück und irgendwie man hat das Gefühl, alles wird gut und dann sieht man in der letzten Szene, dass die eine Patientin von Jimmy dann jetzt doch ihren Ehemann einfach das Cliff runterstößt. Ach so,
ja gut.
Also das ist im Grunde kein Cliffhanger, sondern ein Cliff-Faller.
Ein Cliff-Faller. Ich habe das aber, genau, das war jetzt ein Dad-Joke. Ja. Aber ich habe das gar nicht so als Cliffhanger gelesen oder gesehen. Ich habe eher gedacht, jetzt werden quasi die losen Enden werden jetzt einfach aufgeräumt und alle Geschichten werden jetzt in Wohlgefallen aufgelöst und das ging bei dieser toxischen Beziehung halt nur so, indem quasi man den einen von der Klippe stürzt. Insgesamt, es ist eine Feel-Good-Series, es ist ganz eindeutig eine Geschichte, die irgendwie gute Vibes verbreiten will und so ist es dann schon auch der Fall, dass eigentlich alle Geschichte, alle Narrative, es gibt ja so ganz verschiedene Geschichten, Jimmys Geschichte im Zentrum und dann die von Gabi und die von Harrison Ford gespielt wird und so und die Tochter und so, all diese Seiten.
Brian, der bei ihnen noch einzieht, oder Sean mit diesem Kriegstrauma.
Und so. Also die werden alle aufgeräumt. Am Schluss ist irgendwie, sind wirklich alle Geschichten werden auf einen guten Weg gebracht. Das lässt den Zuschauer mit einem guten Gefühl zurück. Realistisch ist das natürlich nicht, ist ja klar. Also,
Fand ich witzig.
Ja, ich will an der Stelle nochmal einen anderen Serientipp nennen, der sozusagen im gleichen, Genre nicht, also der zumindest Psychotherapie als Thema hat. Es gibt diese schöne deutsche Serie Safe von Caroline Link, wo es um zwei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten geht. Das ist keine Comedy und keine Dramedy, sondern echt eine Dramaserie, die Sitzungen mit den Jugendlichen und Kindern in die absolute Mitte stellt. Also du kriegst ein bisschen was über das Privatleben der Therapeuten mit, aber das ist wirklich wirklich nur so außen und das ist wirklich eine ganz ganz spannende Serie, weil du dort wirklich den ganz intensiven Therapiealltag mitkriegst. Wie dann kleine Fortschritte erzielt werden bei den Kindern oder bei den Jugendlichen. Und das ist eine sehr, sehr berührende, also einfach nur mal so als Tipp, ich glaube, die ist in der Mediathek, ARD oder ZDF, meine ich, oder Arte, whatever, auf jeden Fall eine wirklich also wundervoll gemachte, auch sehr originelle Serie, weil sie eben nicht so auf Storytelling setzt, sondern wirklich auf die Intensität einer therapeutischen Sitzung oder mehreren therapeutischen Sitzungen sozusagen.
Ich würde jetzt noch einmal kurz zurück auf das kommen, was du eben gesagt hast, Manu. Ich finde es spannend, dass du das Ende so gedeutet hast, weil ich habe es nämlich überhaupt nicht so gedeutet. Ah, ja. Also so, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst und irgendwie alle offenen Enden irgendwie zusammengeführt werden, sondern für mich hatte dieses Ende sozusagen, die letzte Szene mit dem Sturz von der Klippe, so diesen Beigeschmack von, nee, so funktioniert's halt nicht. Also die Idee, die Jimmy hatte bei der Art und Weise, wie er dann therapiert hat und mit seinen KlientInnen umgegangen ist, hat letzten Endes zu dem Tod eines Menschen geführt. Also dass sozusagen das Ende, all das, was er vorher mit ihr durch hat und auch mit anderen Therapeuten gemacht hat, sozusagen so ein bisschen ad absurdum geführt hat oder nochmal so sagt, stets bemüht und irgendwie doch. Jetzt ist ein Menschenleben sozusagen dabei draufgegangen.
Aber Jana, der Typ hat es ja wohl schon auch verdient, oder?
Ja, unabhängig davon, dass der Typ das natürlich verdient hat und dass das für sie sicherlich auch was Gutes war. Wie gesagt, hat es bei mir nur diesen Beigeschmack von die Art und Weise, wie er versucht hat, innerhalb dieser ganzen Serie irgendwie mit seinen KlientInnen, PatientInnen umzugehen, einen neuen Ansatz zu wählen, hat eben letzten Endes für sie nicht funktioniert. Mhm. Und das war bei mir so der Beigeschmack. Und wenn du jetzt gerade noch einen Serientipp genannt hast, dann mache ich einfach noch ganz kurz weiter und auch noch einen kleinen Serientipp. Mhm. Bei Netflix gibt es eine Dokumentation, die heißt Stutz, geschrieben STUTZ, eine Dokumentation über Jonah Hill, den Schauspieler, und seinen Therapeuten. Und Jonah Hill macht eine Dokumentation über seinen Therapeuten und seine und deren Gespräche miteinander. Auch super spannend zu sehen, quasi ein Porträt eines Therapeuten und deren Beziehung zueinander. So, jetzt wieder zurück zu Shrinking.
Ich bin bei Jana, glaube ich, was die Interpretation des Endes angeht. Oder vielmehr zwischen euch, weil ich bis zu der Party das genauso empfunden habe wie du. Manu, so, ja, jetzt, okay, alles ist jetzt eingetütet, so, ach, wie schön, ladadada. Und dann habe ich das Ende dann tatsächlich auch so empfunden, dass diese Serie sagt, ja, aber so einfach machen wir es uns dann doch nicht. Oder deuten zumindest an, dass das so einfach dann auch nicht ist. Das fand ich dann wieder ganz gut. Wobei ich mir vorstellen könnte, ich bin mal gespannt, wie sie es in der zweiten, ob das in der zweiten Season nochmal aufgegriffen wird, oder ob sie es einfach übergehen, so mit einer kurzen Bemerkung, ja, die sitzt jetzt im Knast oder und fertig. So,
ja.
Ich bin mal gespannt.
Also da bin ich auch gespannt drauf, weil ich glaube, die zweite Staffel wird dann deutlich machen, welche Interpretation von den Machern eigentlich gedacht war. Weil ich habe das ganz eindeutig für mich als Versuch gelesen, jetzt diese Geschichte auch abzuschließen. Und für mich war ganz klar, das soll jetzt witzig sein. Mhm. Das soll man jetzt drüber lachen, oder das soll man jetzt quasi, ja, das geschieht dem Recht und so, und es ist halt Film und so, da darf mal auch mal einer quasi umgebracht werden und so. Natürlich, eben, ich war mir da auch nicht ganz sicher, will die Serie ernst genug genommen werden, dass man das jetzt auch problematisiert, weil man natürlich sagen könnte, was Jimmy da mit seinen Klientinnen und Klienten macht, bei allem, was man bewundern kann an seinem Mut, sich auch verletzlich zu machen und sich zu offenbaren. Das ist ja übrigens auch in psychotherapeutischen Setting und so, ist das, glaube ich, längst nicht mehr so, wie man das zu Jungs und diesen Zeiten gehalten hat, dass der Therapeut eigentlich nur Fragen stellt und Ja und Nein sagt oder so, oder eigentlich nur, was fühlen Sie dabei und so, sondern ich habe das immer wieder erlebt, auch ich habe ja auch ein bisschen Therapieerfahrung wenigstens, dass Therapeuten auch von sich etwas erzählt haben, ohne jetzt quasi dann das Gespräch und die Therapie plötzlich um sich drehen zu lassen. Aber es hat halt etwas Entmündigendes, das ist das Problem in diesem Setting von Jimmy, dass er eigentlich den Leuten die Initiative und den Weg abnimmt, indem er die Entscheidungen für sie trifft und ihnen sagt, das ist jetzt dran und sie quasi in gewisse Schritte hineinstößt und so. Und das ist eigentlich, wenn man das jetzt wirklich die Serie wörtlich liest und sagt, wäre das denn jetzt eine Anleitung für gelingende therapeutische Beziehungen, muss man sagen, da ist eben dann die Grenze überschritten, weil er sagt ja auch an einer Stelle am Anfang, wir wissen ja die Antworten, verdammt nochmal, wir lassen uns da Stunde für Stunde, die erzählen uns von ihren missbräuchlichen Beziehungen und ich verstehe das auch, dass ein Therapeut dann irgendwann denkt, ja Gott, verdammt nochmal, jetzt, dann verlass den Typen doch, um Gottes Willen, verlass den Typen, renne.
Und schmeiß ihn die Klippe runter.
Das verstehe ich ja und ich glaube auch ein Therapeut, also ich glaube, dass ein Therapeut das auch sagen darf, dass er jemanden in einer missbräuchlichen Beziehung wirklich ernsthaft anraten darf, diese Beziehung zu verlassen. Aber die Art und Weise, wie er dann eigentlich sogar Druck ausübt und sagt, ich bin nur weiter dein Therapeut, wenn du diesen Typen in die Wüste schickst und so, das hat dann eben wieder etwas Entmündigendes. Ja.
Ja. Und was Übergriffiges.
Ja, was Übergriffiges, ja.
Voll.
Ja.
Genau. Also ich glaube, da würde ich sagen, macht der Ton auch ein bisschen die Musik, weil ich würde auch sagen, je nach Schule gibt es da schon auch Ansätze, wo sich der Therapeut deutlich mehr einbringen kann, als die Serie tut, sozusagen. Ne? Mhm. Aber die Frage ist halt immer, wie? Und Jimmy macht das dann halt schon auch mit großem Engagement und ist damit dann natürlich, schießt dann manchmal übers Ziel hinaus. Ich würde gar nicht sagen jedes Mal, aber durchaus immer mal wieder. Also und gut, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich finde, das kommt ja dann auch bei den ganzen Gesprächen unter den Freunden bei rum. Die sind alle übergriffig.
Klar.
Die sagen sich ständig, was sie falsch und richtig machen und wie sie es besser machen sollten und so. Und zwar dann immer mit so einem Lächeln im Gesicht treten die sich in die Eier, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen. Und der andere nimmt den Tritt in die Eier lächelnd entgegen und sagt auch einen netten Satz. Da denke ich dann irgendwie, ist die Feier der Übergriffigkeit tatsächlich das, was wir suchen, sozusagen, wenn wir von Authentizität sprechen?
Ich glaube, wir suchen es nicht. Ich glaube, die Sitcom stellt es einfach nur in überspitzter Weise dar, weil ich glaube, wir können uns nicht frei davon machen, immer wieder die Grenze zu überschreiten. In einem Interview hat Jason Segel gesagt, it's about blurry lines. So, und ich glaube, das ist es genau. Ich glaube, wir suchen nicht die Grenzüberschreitung, aber ich glaube, wir tun es häufiger, als wir uns dessen bewusst sind. Und das versucht, glaube ich, die Sitcom sozusagen in überspitzter Weise vielleicht in einem schönen Kleid uns darzustellen oder uns da auch den Spiegel vorzuhalten, weil ich denke, dass wir, ganz verallgemeinert gesprochen, viel häufiger unbewusst übergriffiger sprechen und handeln und Dinge tun, als wir, glaube ich, auch wollen, aber auch als wir uns eben bewusst sind.
Ja, und manchmal wäre es ja auch tatsächlich wünschenswert, jemand würde einem mal tatsächlich die Meinung sagen und nicht nur lächelnd, wissend nicken oder so. Oder hinter dem Rücken des anderen die Meinung über denjenigen sagen. Also ich finde sozusagen, ne, das ist ja immer Nähe und Distanz ist ja ein großes Geheimnis im Leben. Wie lebt man das? Und eben auch in dem Sinne, wie deutlich oder zurückhaltend ist man. Und ich finde, also auch wenn ich gerade mich darüber aufgeregt habe, dass die Freunde quasi ununterbrochen übergriffig sind, finde ich auf einer anderen Ebene auch, manchmal ist es aber vielleicht auch notwendig, dass Freunde übergriffig sind und sagen, so, und jetzt sage ich dir mal was.
Intervention. Ne?
Ja, aber das finde ich einen guten Gedanken oder vielleicht eine Möglichkeit, auch eine Differenzierung zu machen, weil ich habe das für mich immer nicht nur so zurechtgelegt, sondern so auch erfahren, dass man das Recht jemandem ins Leben hineinzusprechen, eigentlich durch eine Vertrauensbeziehung verdienen muss. Und dass ich habe das immer wieder erlebt, dass ich mir von Leuten auch wirklich etwas sagen lasse, die, von denen ich weiß, aufgrund einer langjährigen Freundschaft, von denen ich weiß, dass sie es gut mit mir meinen und dass sie mir etwas sagen, nicht im Anliegen einfach in der Schweiz sagt man, den Korb zu leeren, so quasi einfach ihren Gefühlen freien Lauf zu machen oder irgendeine Rechnung zu begleichen, sondern weil sie sich ernsthaft Sorgen machen und weil sie jetzt das Gefühl haben, jetzt ist eine Intervention um meiner selbst willen angebracht. Und umgekehrt gibt es Menschen, die mir wichtig genug sind, dass ich mich bei ihnen vielleicht kurzfristig sogar unbeliebt mache, indem ich ihnen etwas aufs Gesicht zusage, was ihnen sonst vielleicht keiner zu sagen traut. Und das ist eine Art der Übergriffigkeit in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich würde eigentlich das Wort gerne für wirklich verurteilenswürdige Geschehnisse reservieren.
Ich finde Blurry Lines gut.
Ja, es ist eine Art des Eintretens ins Leben und in die Privatsphäre eines Menschen, die eben sogar wichtig und nötig ist, im Gegensatz zu Übergriffigkeiten, die eigentlich unangemessen sind und auch als unstatthaftes Eindringen in die eigene Seele irgendwie erlebt werden.
Und das habe ich am Anfang unseres Gesprächs auch schon, glaube ich, gesagt, wie es in der Serie auch dargestellt wird, die meinen es alle gut miteinander. Mhm. So. Und der Grund, weshalb ich einer Person etwas sage oder einer Person sagen würde, ich gehe hier vielleicht gerade über eine Grenze, ist ja, und das muss es nicht zwingend gutheißen, aber ist ja manchmal eben aus Liebe. Mhm. Also, weil ich dich liebe, muss ich dir das sagen. Und ich möchte dich damit nicht verletzen, sondern ich will dir Gutes.
Ja.
Und deswegen tue ich das. Und das kann verletzend sein und das ist vielleicht auch nicht immer die richtige Art und Weise, aber ich glaube einfach eine realistische Darstellung dessen, wie es für uns als Menschen geht oder möglich ist. Wir kommen, glaube ich, nicht ohne aus.
Ja, da bin ich ganz bei euch. Ich glaube auch, dass das nötig ist.
Ja.
Wie gesagt, der Ton in der Serie ist mir dann manchmal ein bisschen zu süßlich, wenn ich es realistisch einschätzen
dafür
wollte.
Ist es eine Sitcom.
Aber dafür ist es eine Sitcom. Voll. Und eben eine Dramedy und keine Dramaserie.
Ja.
Also das darf man ihr dann auch nicht zu doll vorhalten, finde ich auch. Ich fand die Schauspieler großartig. Wirklich, ich finde, die spielen alle ganz, ganz, ganz toll. Jason Segel, gut, der spielt immer sich selbst irgendwie, hat man das Gefühl. So, ne? Es ist nicht so viel anders als seine Rolle in How I Met Your Mother, aber trotzdem gut, toll. Harrison Ford ist fantastisch. Ich finde, die ist wirklich ganz schön besetzt. Das macht Spaß, den zuzugucken.
Voll. Also. Manu, möchtest du noch irgendwas loswerden? Sonst würde ich so die letzte Fragerunde einläuten.
Ja, mach letzte Fragerunde, weil die Zeit ist schon so fortgeschritten.
Voll, wir sind schon auch schon wieder bei über einer Stunde. Die obligatorische Frage, wem würdet ihr die Serie empfehlen? Und vielleicht noch, was war euer Lieblingsmoment?
Also ich würde die Serie eigentlich jedem empfehlen, der Lust hat auf eine locker-flockige Serie, die jetzt nicht völlig nur in Dödeleien aufgeht, sondern irgendwie auch noch etwas über das Leben und die zwischenmenschliche Beziehungen aussagt und so. Aber ich habe die echt mit Hochgenuss geguckt. Ich finde sie total unterhaltsam. Ich finde, es werden auch insgesamt gute Werte vertreten. Es ist nicht unbedingt eine Familienserie, weil also über gewisse Dinge sehr explizit gesprochen wird, also mit kleinen Kindern würde ich das jetzt nicht schauen, aber es ist eine tolle Serie, die man auch so irgendwie mit Partner oder Freunden oder so schauen kann. Mhm. Die Lieblingsszene, lass mich mal noch aussitzen, weil ich habe sie wieder verloren. Ich komme noch drauf.
Jo, ich bin eigentlich genau bei dem, was Manu gesagt hat. Gut zu gucken, schöne Unterhaltung. Du hast es vorhin gesagt, Janan, 30 Minuten ist auch eine wirklich schöne Länge, um nochmal irgendwie am Abend so eine Folge zu gucken oder zwei. für alle Leute, ja, Manu hat es eigentlich gesagt, ich muss das nicht wiederholen, für wen die Serie sehenswert ist. Mein Lieblingsmoment weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss auch noch kurz aussetzen.
Jana hat bestimmt Lieblingsmomente bereit. Ich kenne dich doch.
Ich habe einen, ich kann kurz anfangen. Und zwar die Szene, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, wo er gerade, ich glaube, im Schlafzimmer ist und gerade die Sachen weggeräumt hat und auch seinen Ehering abgenommen hat und irgendwie in gerade so einer melancholischen Stimmung ist. Und dann kommt seine Tochter Alice rein und hat Musik auf den Ohren und erzählt, dass das die Musik ist, die sie immer hören, wenn sie mit dem Bus, sie spielt Fußball, wenn die mit der Fußballmannschaft irgendwo hinfahren. Und dann hören sie zusammen das Lied und er hat dann die Kopfhörer auf und ist dann so ein bisschen am Dancen und freut sich und es ist auch noch ein schönes Lied. Also ganz kurz noch für alle Musikfans, es ist auch ein toller Soundtrack, es sind tolle Lieder dabei. Und er hört dann das Lied von Fred Again, Dermot. Und ist am Party machen und sie sagt dann noch kurz sowas wie, übertreib's nicht. Ja. Und das ist irgendwie, finde ich, so eine schöne Szene von dem, was ich vorhin gesagt habe, wie die beiden irgendwie aufeinander zugehen in diesem gemeinsamen Trauerprozess und so kleine Momente miteinander finden, in der sie einander dann irgendwie wieder gut begegnen können.
Meine Lieblingsszene ist mir gerade eingefallen, habe ich vorhin nämlich auch schon zumindest angedeutet, dass es der Moment, wo du mitkriegst, dass seine Beziehung zu seiner Frau eben kurz vor ihrem Tod sehr schwierig war. So. Und er das so erzählt und du merkst, wie verzweifelt er ist, weil das so ein ungelöster Knoten ist, den er auch nicht mehr lösen kann, weil er sich fragt, wollte die mich eigentlich gerade verlassen? Also war die kurz davor zu gehen und er sie ja nicht mehr fragen kann und so. Und das hat was sehr, sehr Dramatisches und dann reagiert seine Kollegin, die Gabby, darauf, die natürlich auch die beste Freundin seiner verstorbenen Frau war, ist ja klar in dieser Serie, es sind ja alle ununterbrochen irgendwie miteinander verwandt oder befreundet und so, der Kosmos ist sehr klein, aber egal, nehmen wir es einfach mal so hin. Und die zeigt ihm dann ein Bild, davon, wie, also ein Foto, wie seine Frau ihn, während er irgendwas erzählt, anschaut und fragt ihn dann so, und zwar, und man sieht das, sie schaut dort sehr verliebt, so. Ja. Und sie fragt, dieses Bild habe ich, keine Ahnung, kurz vor ihrem Tod aufgenommen. Meinst du wirklich, die war kurz davor, dich zu verlassen, wenn sie dich hier so anschaut? Ja, und das ist natürlich echt ein herzergreifender Moment, der mich, also wo ich dann irgendwie dachte, ja, okay, schön. Da ist, also, ne, man hat ja seine Zweifel, man trägt seine Zweifel mit sich herum und dann kommt der Freund oder die Freundin zur rechten Zeit und hilft einem auf, sich über diese Zweifel empor zu heben, so. Und dann löst sich's natürlich quasi auf. Und das ist ja auch schön. So ist leider das wahre Leben nicht immer, weil es hätte ja auch tatsächlich sein können, dass seine Frau ihn eigentlich verlassen wollte. Aber trotzdem war das, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schöner und hoffnungsvoller Moment in der Serie.
Ja, mir kommt's, ich habe mir ein paar Momente zu merken versucht, aber die sind mir irgendwie entschwunden. Auch Momente, in denen, die mich tatsächlich berührt haben, wo ich da schon fast mir ein kleines Tränchen wegdrücken musste. Aber eine Szene ist mir in Erinnerung, wo die Tochter eben sich zurückerinnert an ihre verstorbene Mutter und als da werden so Rückblenden dann gezeigt und als die Mutter anfängt zu lachen, verstummt quasi der Ton und sie merkt quasi, also das ist dann so dargestellt, dass sie sich gar nicht mehr erinnern kann, wie die ihre Mutter gelacht hat nach einem Jahr und sie dann eigentlich sich Sorgen macht oder dann irgendwie berührt und beunruhigt ist, weil sie befürchtet, ihre Mutter quasi die Erinnerung ihrer Mutter zu vergessen oder dass das alles verblasst und so. Und das hat mich noch berührt, einfach diese Vorstellung, Vorstellung, dass eben mit dem Tod eines Menschen dann irgendwann auch die Erinnerungen verblassen und jemand einem fremd wird und dass das auch Angst machen kann. Das kann man ja auch haben, wenn man sogar seine eigenen Bilder anschaut in seiner Teenager- oder Jugendzeit und man guckt diesen Menschen an und man hat das Gefühl, was ist denn das für einer? Also und hat keine Ahnung mehr, was der damals gedacht, gefühlt, gemacht hat. So, das finde ich noch interessant, wie die Erinnerung dann da mitspielt. Das ist mir geblieben. Ja, Jana.
Wir binden den Sack zu mit diesen traurigen, aber auch schönen Gedanken von dir, lieber Manu. Und ja, freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder von uns hört und wünschen euch ganz viel Spaß mit Shrinking, mit Harrison Ford, Jason Segel und Jessica Williams und hoffe, dass ihr genauso viel Freude an der Serie habt, wie wir es hatten. Und genau. Ja. Habt's ganz schön und wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. RevLab.